Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Kryptowährungen bergen hohe Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Wieröhl und heute sprechen wir über Vermögenswerte, die keine Dividenden, keine Zinsen, keine Mieten abwerfen, die man weder anfassen noch an die Wand hängen kann und die trotzdem in Summe 3 Billionen Dollar wert sind. Fast so viel wie Microsoft. Es geht um Kryptoassets, klar, aber jenseits von Bitcoin regelt. Ich will mehr rausfinden über die Geschäftsmodelle der Krypto-Economy, der Blockchain-Ökosysteme. Und dazu habe ich mir Han Duong eingeladen. Er managt 2 Kryptofonds mit über 250 Millionen Euro Assets under Management. Also ordentlich Skin in the Game. Ha, freut mich, dass du hier bist.
Freut mich auch. Danke dir.
Zum Anfang mal vielleicht, weil es ja noch ein junges Thema ist, Kryptoassets. Wie und wann bist du denn hineingekommen in diese Welt? Was war so dein, nennen wir es mal, Erweckungserlebnis?
Ja, also wann? Ich glaube, das ist so wie bei allen Leuten viel zu spät. Und wie, das war damals im Studium. Ich habe keinen Finanz-Background, sondern einen technischen Background. Und damals als Programmiertutor habe ich mich mit anderen Leuten über verschiedenste Technologien unterhalten, die damals up and coming waren, 2011. Und da ist das erste Mal der Begriff Bitcoin in meiner Welt gefallen. Ich habe es damals nicht so richtig verstanden und wollte es auch nicht weiter verfolgen. Aber so allein vom Konzept her, ein digitales Gold, das war damals einer von vielen möglichen Narrativen. Das fand ich schon recht attraktiv, weil ja meine Familie kommt aus Vietnam. Dort gibt es nicht so viele High-Quality-Assets, in welche man lokal investieren kann. Und hat man deswegen schon immer in Gold investiert. Und deswegen war für mich Gold vielleicht auch ein bisschen näher dran als Investment als für manch andere. Und es hat dann erstmal einige weitere Jahre gedauert, bis ich mich dann mehr mit der Technologie auseinandergesetzt hatte. Ich bin später 2015 dann nach New York gegangen zum Studium. Das war kurz nachdem Ethereum den ICO durchgeführt hat. Und damals gab es dann einige Leute in der New Yorker Welt, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hatten. Und da hat es für mich dann das erstmal Klick gemacht, dass das mehr als einfach nur ein digitales Gold oder eine Kryptowährung ist, sondern eine Technologie, die man auch generalistischer nutzen kann. Und seitdem habe ich mich dann einfach damit ein bisschen auseinandergesetzt und auch dann selber investiert.
Und wann hast du wirklich zum ersten Mal Geld reingepackt?
2015
dann. 2015, siehst du, dann haben wir also, das Erweckungserlebnis war bei dir deutlich früher. bei mir war 2015 tatsächlich der Moment, wo ich zum ersten Mal überhaupt so von Bitcoin richtig gehört habe. Also nur von Boomer, eigentlich eher früher, aber ansonsten eher spät. Und zwar im Restaurant, ja. Es gibt bei mir auf der Torstraße in Berlin ein Restaurant, was damals schon Bitcoin-Aufkleber vorne am Eingang hatte. Ja. We accept Bitcoin. Und ich wusste gar nicht, worum es ging und habe dann mal nachgefragt. Ja, also es war dann nichts von der Speisekarte, sondern aha, eine Digitalwährung. Aber wirklich investiert habe ich dann erst mal so testweise, als mich ein Freund aus der Schweiz anrief und gesagt hat, hey, wir haben gerade das erste Bitcoin-Zertifikat gemacht. Und dann dachte ich, naja gut, also bei Crazy Ideas bin ich gerne mal mit ein bisschen was dabei. Und inzwischen ist das Zertifikat ausgelaufen, aber es war ein ganz schöner Deal.
Was damals bei Von Tobel?
Ja, das, cool. Genau, das waren ja die ersten, die damals überhaupt Bitcoin zugänglich gemacht haben. Ja. Über ein Finanzprodukt, ohne dass man jetzt Wallet haben musste. Ja, not your coins, not your keys. Jetzt sind wir schon bei diesen ganzen Regeln. Mhm. Ja, ich habe das ja eben schon gesagt, ne? So Bitcoin regelt. Das ist ja irgendwie für mich so in sozialen Medien so ein Dauerbrenner. Ja, ich denke mir aber, ich muss mal demnächst irgendwie schreiben, oh, ich habe irgendwie Bauchschmerzen oder ich habe einen eingewachsenen Zehennagel und dann schreibt auch irgendeiner, Bitcoin regelt. Weil ich merke, das ist immer egal, was ich über eine Aktie schreibe, ja, probier es mal mit Bitcoin, Bitcoin regelt, Bitcoin dies, das. Also ich meine, ich habe ja anfangs gesagt, wir wollen über Krypto reden. Jetzt sind wir bei Bitcoin. Ich mache da gerne auch manchmal so in sozialen Medien einen Querstrich. Dann kriege ich auch immer einen drüber. Ja, Krypto ist nicht Bitcoin, ist klar. Aber lass uns doch mal mit Bitcoin anfangen. Was mich heute wundert, was mich aber auch schon vor Jahren gewundert hat, und ich glaube, das ist extremer geworden, ist diese Rezeption von Bitcoin, die eigentlich immer weiter auseinandergeht. Man hat auf der einen Seite diejenigen, die sagen, nee, also Bitcoin, das ist im Grunde der digitale Wiedergänger der Tulpenzwiebeln, mit denen sich Menschen schon vor 500 Jahren um Haus und Hof gebracht haben, als am Ende sind es hochgejubelt und dann war es nichts wert. Und die anderen sagen eigentlich, ja, Bitcoin, das ist quasi die Verheißung, der Nukleus einer ganz neuen Finanzwelt. Dass du jetzt nicht in der Tulpenzwiegel-Ecke bist, das scheint mir plausibel. Aber wie weit bist du in diesem Narrativ dieser Verheißung der neuen Finanzwelt? Bist du da auch so beseelt von oder siehst du das etwas distanzierter?
Ich bin offen dem Gedanken gegenüber, aber sehe das schon noch ein bisschen distanzierter und auch durchaus skeptischer. Wenn man vor allem beim Bitcoin selber bleibt, wenn man auf Blockchain und Kryptotechnologien insgesamt schaut, dann gibt es da schon ein gewisses Potenzial da, auf welches wir später eingehen können. Aber Bitcoin selber bin ich ein bisschen skeptisch, dass das letztendlich der Nukleus eines neuen Finanzsystems sein kann. Letztendlich das, was Bitcoin für die meisten momentan bedeutet, ist ja, dass es eine Art möglicher Wertspeicher ist. Und ein Wertspeicher alleine reicht natürlich nicht aus, um ein ganzes Finanzsystem drumherum zu bauen. Genau, deswegen, ich glaube, man braucht mehr als nur den Bitcoin als Asset und als Technologie selber, sondern auch einiges drumherum. Und das ist letztendlich das Ökosystem, wo auch wir versuchen, rein zu investieren.
Wertspeicher. Hast du ja jetzt gerade eine ganz wichtige Funktion genannt. Ein ganz wichtiges Narrativ. Ja. Jetzt habe ich ja in der Regel erstmal andere Wertspeicher, also zum Beispiel das gute alte, Achtung, Fiat-Geld. Ja. Kommt übrigens auch immer ganz gut in sozialen Medien, wenn einer schreibt, Fiat ist im Niedergang und dann sage ich, ja, muss dir nur die Stellantis-Aktie angucken. Ja, kann man die Leute erregen. Leute gleich
das ist alles relativ,
ja. Genau, es ist so ein bisschen so Stöckchen hinhalten und springt immer einer drüber, finde ich ganz lustig. Ja. Aber abgesehen davon, also wenn ich irgendwie mein Lohn bekomme und ich habe dann also quasi meine Arbeitsleistung festgehalten in diesem Geld, dann bleibt das zumindest mal für die nächsten Monate, bis die Inflation wirklich hier in unseren Breiten daran nagt, bleibt das stabil. Und wenn ich jetzt auch Gold anschaue von der Volatilität, ja, das kann innerhalb von 2-3 Monaten so auf einer normalisierten Basis sicher auch mal 5-6% fallen. Aber wenn wir beim Bitcoin schauen, da sehen wir doch relativ häufig mal Sprünge von 5-10% intraday innerhalb von 24 Stunden. Wie passt denn das zu diesem Narrativ vom Wertspeicher?
Ja, ich würde sagen, Bitcoin ist momentan noch kein Wertspeicher. Damit würde man mich als Kryptofondsmanager wahrscheinlich auch an Pranger stellen. Aber es hat das Versprechen, möglicherweise eines Tages Wertspeicherattribute aufzunehmen. Also auch bei Gold ist es ja der Fall, dass momentan nicht viele Leute 100% ihres Vermögens oder liquiden Vermögens oder so in Gold halten, um ihre Kaufkraft zu bewahren, sondern einen gewissen Teil ihres Multi-Asset-Portfolios. Ich verstehe Gold eigentlich als eine Art von Hedge gegen eine monetäre Inflation, gegen einen Abverfall vom Wert des Geldes. Und so könnte man eigentlich auch Gold, auch Bitcoin als digitales Gold sehen, nur eben auf Steroids und eben noch nicht so etabliert wie Gold. Ich würde sagen, es ist letztendlich ein Asset, was in einem großen Markt spielt, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist das, was tagtäglich oder auch pro Stunde neu bewertet wird. Und dieses Neubewerten, diese Erfolgswahrscheinlichkeit führt letztendlich dann auf einer Erwartungswertbasis zu diesem sehr volatilen Kurs, weil das Endziel, also wenn man jetzt die Marktkapitalisierung von Gold als vorerst Endziel nehmen würde, dann wäre es noch eine weitere Verzehnfachung von Bitcoin. Aber ob wir jetzt schon 10% oder 12% oder 8% so weit sind, das wird eben neu bewertet und führt eben auch zu den Kurssprüngen zwischenzeitlich.
Gold hat halt einen großen Vorteil. Es hat ein paar tausend Jahre Vorsprung in der Awareness als Wertspeicher. Ja. Ja, es ist ja auch, hat ja auch jetzt nicht wirklich viel praktischen Nutzwert. Ja, man kann es ein bisschen industriell einsetzen, aber es ist auch viel substituierbar und ansonsten geht es um, es sieht schön aus oder eben nicht. Das ist eine Geschmacksfrage. Man kann es sich hinlegen, man kann es polieren, aber es ist jetzt auch zu wenig Nutze, aber es hat sich gezeigt, dass es über sehr lange Zeiträume zumindest die Kaufkraft erhalten kann. Wodurch kommt es, dass Bitcoin ja doch diesen zeitlich immensen Abstand in der Awareness gemessen daran ja relativ schnell aufgeholt hat. Was glaubst du, was waren die Faktoren? Ja. Ist das so ein vielleicht die Finanzkrise damals, ja, die so ein Auslöser gewesen ist? Oder
wie? Aber die Finanzkrise damals war auch ein Auslöser für größere Goldnachfrage global. Also es war nicht nur allein Bitcoin. Wenn man die Bitcoin-Adoptionskurve sich anschaut und das vergleicht mit der Adoptionskurve anderer Technologien der letzten 100 Jahre, so kann man eigentlich sagen, dass Technologien sich immer schneller und schneller weiterentwickelt hatten. Also ich glaube, die letzten solcher Charts, die wir wahrscheinlich alle gesehen haben, war die Adoptionsrate von ChatGPT, jetzt etwas mehr als zwei Jahre alt, und es hat innerhalb von der kürzesten Zeit eine Adoptionsrate erreicht, wofür davor WhatsApp, Facebook, soziale Medien oder auch davor Internet und Automobile Ewigkeiten gebraucht haben im Vergleich. Und deswegen würde ich auch mir ein Bitcoin mit dieser Linse anschauen. Es ist letztendlich eine Technologie, die sehr schnell verbreitbar war und welche man letztendlich auch mit der Verbreitungsgeschwindigkeit des aktuellen Jahrhunderts dann letztendlich angegangen ist. Und natürlich auch in Zeiten von sozialen Medien, wo auch dort die Distributionskraft nochmal verstärkt wurde.
Okay, also du sagst, das hat eigentlich gar nichts mit Bitcoin zu tun, sondern es ist allgemein diese schnellere Adaptation von neuen Technologien, von der Bitcoin hier auch in der Awareness profitiert hat. Und zwar ausschließlich eigentlich in der Awareness als, sagen wir mal, Finanzasset. Ja, weil das Thema Bezahlen mit Bitcoin, was ja am Anfang auch immer so ein Teil des Narrativs war, und ich weiß noch, also 2017 hat man mit Leuten gesprochen, die immer sagen, ja, das ist wichtig für die Emerging Markets, dass man da Geld überweisen kann. Also das ist ja weit nach hinten gerückt, außer in einem Bereich, nämlich in der Schattenwirtschaft. Da liest man immer wieder davon, dass es solche Erpressungen auf Bitcoin-Basis gibt, Verletzungen von Datenintegrität, Data Leaks, und da muss man irgendwie Bitcoin überweisen. Was ja dann auch wieder der Tulpenzwiebelfraktion ein zusätzliches Argument verschafft, nämlich, dass das nicht nur zu nichts Nutze ist, sondern dass eigentlich diejenigen, die Bitcoin oder dann vielleicht auch allgemein, wenn wir den Fokus erweitern wollen, Kryptowährungen nutzen wollen, eigentlich nur die Anonymität wollen, weg aus der Regulierung, um irgendwelche dunklen Machenschaften damit zu decken.
Ja, auch darüber hinausgehend, auch die Kritik, dass selbst wenn man nur bei Bitcoin bleibt, die Bitcoiners untereinander sich nicht immer einig waren, wofür das da ist. Also wenn man das White Paper durchliest, dann ist das eigentlich primär als Zahlungsmittel konzipiert worden, aber es ist momentan eher auf dem Weg, ein Wertspeicher möglicherweise zu werden, anstatt ein Zahlungsmittel. Und es war erst vor 7 Jahren, wo damals der Bitcoin Fork zu Bitcoin Cash stattgefunden hat, wo diese Debatten letztendlich noch sehr lebendig waren und letztendlich eben zu dieser Aufspaltung der Community geführt haben. Also die Kritik kann ich sehr gut verstehen, dass halt man nicht so richtig weiß, was das ist, was man damit machen kann, und selbst die Leute innerhalb der Community das nicht mal klar definieren können. Ich würde aber sagen, das ist eben, ja, it's a feature, not a bug. Also es ist so gewollt, dass es so ist, weil letztendlich ist es eine soziale Technologie, eine Art Kollaborationstechnologie, wie es Geld ja auch ist. Es ermöglicht ja fremden Menschen miteinander zu kollaborieren und auch wirtschaftliche Dienstleistungen auszutauschen, ohne dass man unbedingt Vertrauen haben muss. Und letztendlich dafür kann eine solche Technologie sich auch weiterentwickeln, je nach den Bedürfnissen der sozialen Masse, die das nutzen wollen.
Ja, und wenn du jetzt dann halt sagst, kollaborativ, dann ist ja auch irgendwie wieder klar, dass es so entsprechend schwankt, weil eben
die Meinung sehr stark auseinandergehen
kann. Die Meinungen von Menschen auch widerspiegeln. Es gibt viele Handelsplätze, es gibt sicherlich noch nicht die Effizienz, wie wir sie in anderen Teilbereichen der Finanzmärkte haben, also namentlich im ja vielleicht auch vergleichbaren Devisenhandel, der ja auch ungleich liquider, größer ist, auch mit engeren Spreads. Aber nochmal zurück zu diesem Thema Risiko. Du bist ja Fondsmanager bei BitCapital. Ihr habt 2 Kryptofonds. Ich habe eben schon mal gesagt, 250 Millionen Euro drin. Das ist natürlich auch ein hohes Maß an Verantwortung. Und es ist ja einer ein Alternative-Fonds, also ein AIF, aber der andere ist ganz normal ja ein UCITS-Fonds. Da reden wir also auch über die Perspektive eines Privatanlegers, und umso wichtiger, allein schon regulatorisch, aber natürlich auch aus der Verantwortung heraus, ist Risikomanagement. So, und jetzt siehst du da diese Monster-Volatilität von Bitcoin. Wie handhabt man so etwas in einem Portfolio? Und ist Volatilität da überhaupt so noch das richtige Maß, mit dem man das fassen kann? Weil das sprengt ja alles.
Ja, ja. Also am Ende, die Volatilität ist ja etwas, was man bei der eigenen Asset-Allokation mit berücksichtigen kann. Ich sag meistens immer, es gibt gute Gründe dafür, dass etwas weder 0 noch 100% des Portfolios sein soll. Wenn etwas zu volatil ist, relativ zum eigenen Risikotoleranz, so kann man das ja auch runtergewichten. Und man könnte auch sagen, also als Beispiel, wenn wir wieder auf Gold zurückschauen, alternativ, dass Leute vielleicht eine 5% Allokation zu Gold haben für diese Portfolio-Charakteristiken, könnte man auch eine 1%ige Allokation zu Bitcoin haben und hat auch gewisserweise diesen monetären Inflationshedge damit im Portfolio drin. Und je nachdem, wie hoch du es gewichtet hast, kannst du ja letztendlich dann auch die Portfolio-Volatilität damit dann steuern. Also die Volatilität muss man natürlich auf der einzelnen Asset-Basis anschauen, aber auch vor allen Dingen als Teil eines Gesamtportfolios, wo man da selber drauf einen Einfluss haben kann. Wie ich dann jetzt drauf schaue, für mich ist Volatilität nicht unbedingt das beste Risiko, die beste Risikokennzahl, sondern ich schaue mir Risiken eigentlich primär immer an, was ist das Risiko eines Totalverlustes, aber was sind auch Opportunitätsrisiken oder Opportunitätskosten und das Risiko quasi nicht am Upside mit zu partizipieren und quasi ja PS auf der Straße zu lassen, das finde ich auch sehr real und das ist etwas, worüber gerade in Deutschland ein bisschen weniger diskutiert wird. Und dann letztendlich als Fondsmanager muss man auch sagen, unsere Investoren investieren in uns mit einem gewissen Mandat, mit einem gewissen Werteversprechen. Das ist für uns, dass wir die Investoren die Exposure an dem breiten Wachstum des Ökosystems mit ermöglichen. Das heißt, ein gewisses Risiko langfristig gesehen ist dabei sowieso schon inhärent. Und ich finde auch, das ist nicht unsere Verantwortung, das zu managen. Meine Verantwortung ist eher zu managen, dass wir in den richtigen Assets investiert sind. Also, dass wenn aus dem Krypto-Ökosystem heraus in der Zukunft mögliche Gewinner von morgen entstehen, dass wir dann die richtige Exposure dazu auch haben und unsere Investoren damit eben gut am Wachstum partizipieren lassen. Man kann das eigentlich einteilen in so langfristige, mittelfristige und kurzfristige Risiken. Die langfristigen sind eben adoptions- und technologische Risiken oder auch regulatorische Risiken. Das ist meist außerhalb meiner Macht. Das heißt, diese nehme ich gerne auf und diese versuche ich zu monitoren und Schritte durchzuführen, um von einem Asset ins andere zu gewichten oder einen Sektor in das andere. Die mittelfristigen, da spielt zum Beispiel Volatilität eine Rolle, aber für mich viel wichtiger sind eigentlich diese 4-Jahres-Zyklen, die einfach auch mit globalen Liquiditätszyklen zu tun haben, mit technologischen Themen wie zum Beispiel das Bitcoin-Halving oder auch einfach mit Investorenpsychologie. Und dann gibt es kurzfristige Risiken, die oft dazu führen, dass ein Markt kurzfristig mal überkauft oder überbewertet sein kann. Und das versuche ich dann letztendlich bewertungssensitiv abzuschätzen und dort dann das Portfolio dann zu hedgen.
Also dein Fokus liegt auf diesen 4-Jahres-Zyklen?
Nicht nur, es ist, also das versuchen wir natürlich richtig zu identifizieren, aber auch diese kurzfristigen Risiken, wenn der Markt mal zu heiß läuft, dass wir dort eben Exposure abbauen oder uns durch zum Beispiel Put-Optionen hedgen.
Gut, ihr habt 2021 angefangen, habt also einen 4-Jahres-Zyklus. Wir gucken am Ende mal drauf, aber ich muss an einer Stelle erstmal weitermachen, weil du jetzt zweimal einen Begriff genannt hast, bei dem ich immer so ein bisschen stutze.
Ja.
Und dann denke, ach ja, das ist ja schon schön, und zwar Ökosystem. Also nicht nur Ökosystem draußen, ja, Wälder, Bäume, Blumen, das ist das eine, aber Ökosystem ist natürlich betriebswirtschaftlich ganz, ganz weit oben in der Hierarchie angelegt. Und ich denke dann auch wirklich an ganz, ganz weit oben, nämlich an das wertvollste Unternehmen der Welt, an Apple. Auch noch bei mir im Portfolio und die größte Position bei vielen unserer Kundinnen und Kunden, die einen Weltportfolio-Ansatz haben, So, und daher kennen wir Apple, wir kennen es auch von den Produkten her. Woran denken wir dann? Wir denken an diese Omnipräsenz, wir denken an einen breiten Burggraben, wir denken an Lock-in-Effekte. Ja, wenn ich mein Apple iPhone nicht mehr will, was bedeutet das überhaupt für mich? Oh Gott, ich muss alles Mögliche umstellen. Ich brauche überall, weil ich habe ein iMac, ein iPad, muss ja eigentlich alles dann komplett neu machen. Das heißt, die Wechselkosten sind sehr hoch. Ich habe Netzwerkeffekte. Alleine schon, wenn ich jemanden treffe und ich kann schnell das per AirDrop Kontaktdaten austauschen. Also das ist so für mich Ökosystem. Mhm. Und jetzt überlege ich mir, okay, was hat das Ganze mit Bitcoin zu tun oder mit Krypto? Wo ist dieses Krypto-Ökosystem? Ja, ich habe bei CoinMarketCap heute nochmal geguckt. Es gibt 10.000 Kryptowährungen. Davon haben immerhin 100 eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar oder mehr. Aber naja, also aus diesen Zahlen kann ich noch kein Ökosystem ableiten.
Ja, ja. Also du hast da verschiedene Konzepte schon angesprochen, die aus einer Investorensicht natürlich super relevant sind. Also Burggraben etc., du sprichst ja damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile ein. Es gibt ja auch nachhaltige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel Kostenvorteile, die nicht unbedingt ein Ökosystem benötigen. Also da muss man natürlich auch schauen, was ist jetzt Ökosystem, was sind eigentlich die Moats. Ich würde sagen, bei Krypto gibt es schon diese Moats oder Burggraben, wenn man sich verschiedenste Teilbereiche anschaut. Also man könnte jetzt von Bitcoin ausgehen und man könnte sich
Hat der Bitcoin einen Burggraben?
Schon gewisserweise. Also allein die Brand ist natürlich, wenn man über Krypto nachdenkt, dann ist das Erste, was einem anfällt, Bitcoin. Das heißt, das Erste, wo ein Konsument eigentlich danach greifen würde, um letztendlich Exposure zu Krypto aufzubauen, wäre letztendlich ein Bitcoin. Also allein dieser erste Platz in Gedanken, dieser Mental Real Estate, ist ja an sich auch schon ein gewisser Programm. Klar, ist das Konsumerverhalten, das kann sich ändern, aber das ist gewisserweise schon da. Da hast du natürlich einen Netzwerkeffekt. Also Bitcoin ist ja letztendlich ein Kryptonetzwerk. Es ist eine Technologie, eine Open-Source-Technologie. Der Bitcoin-Code ist auf GitHub zu sehen. Du könntest dir jetzt überlegen, ich möchte den jetzt klonen und einen Bitcoin 2.0 oder ein besseres Bitcoin erschaffen. Du kannst das sofort machen und mit einem Computer diese Software laufen lassen. Aber das heißt nicht, dass du damit ein Asset mit Wert geschaffen hast, weil jetzt eben halt schon wirklich sich hunderte von Millionen Menschen...
Ich habe nicht die Akzeptanz, genau.
Du hast nicht die Akzeptanz, genau. Und du brauchst eben diese Akzeptanz, um diese kritische Masse zu überwinden in einem Netzwerk, um diese Netzwerkeffekte aufzubauen. Und Geld braucht auch Netzwerkeffekte. Das hat hier in diesem Fall Bitcoin schon geschafft. Und es hat halt quasi nicht nur die Akzeptanz in den, unter den Nutzern, sondern auch schon ein gewisses wieder Ökosystem an Unternehmen drumherum, die den Handel von Bitcoin zum Beispiel zu Fiat-Währung ermöglichen und dort schon für diese gewisse Liquidität schaffen.
Ja, genau, dann gehen wir doch mal auf dieses Ökosystem ein. Was gehört denn alles dazu? Also bei Apple beispielsweise ist es ja auch unabhängig von diesen Effekten, über die wir gesprochen haben, die ja so eher auf der Analyseebene sind, so unternehmerisch eine ganze Reihe von Entwicklern, die verschiedenste Services programmieren, die man auf dieser Plattform dann eigentlich erst richtig nutzen kann. Ohne die Apple Devices würde das nicht funktionieren.
Ja.
So, das sind Dienstleistungen dann auch für Entwickler dabei. Da sind dann ganz kleine Geschichten dabei, wie irgendwelche Hüllen und dass man das sichern kann oder versichern kann, alles mögliche. Wo sind denn jetzt bei Bitcoin diese ökosystemischen Unternehmen? Gib uns mal Beispiele dafür.
Also wenn man sich, man kann bei Bitcoin starten und einfach in die Wertschöpfungskette reingehen und einfach beliebig tief. Man kann anfangen mit, wo fängt es an? Man braucht erstmal Mining-Chips, um diese Bitcoin zu minen. Diese Mining-Chips werden auch hergestellt von Unternehmen wie zum Beispiel TSMC in Taiwan. Die werden designt von Unternehmen wie Bitmain oder Canaan. Canaan ist auch an der Börse gelistet. Und am Ende stecken diese Mining-Chips in Datencentern, welche zum Beispiel von den Bitcoin-Minern betrieben werden, welche vielleicht Strom sich günstig sourcen können, dort Kostenvorteile haben und eben dann damit diese Bitcoin minen. Das sind letztendlich Unternehmen, die in der Entstehung von Bitcoin bereits an dem Wert dann profitieren. Und dann gibt es Unternehmen, die bei der Distribution von Bitcoin natürlich auch noch weiter profitieren können. Das sind Handelsplattformen wie ein Coinbase, um eben das liquide Handeln von Bitcoin zu anderen Kryptoassets oder auch zu Fiat-Währungen zu ermöglichen. Es sind aber auch zum Beispiel Payment-Gateways, die dann auch zum Beispiel einem Händler es ermöglichen würden, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und dann, wenn man darüber
Das liest man immer wieder irgendwie. Hier kannst du mit Bitcoin zahlen.
Genau.
Hast du eine Übersicht darüber oder gibt es da Zahlen, wie viel das tatsächlich gemacht wird? Also es war ja, glaube ich, auch mal so, dass das Tesla anbot, jetzt kann man Tesla in Bitcoin kaufen, in so in diesem Wahn, so 2021, in diesem Meme-Wahn, glaube ich, um auch Luxusgüter beim einen oder anderen in Bitcoin kaufen. Wurde das oder wird das tatsächlich genutzt oder ist das eigentlich so ein Marketing-Gag, wo man sagt, hey, wir wollen zeigen, wir sind so crypto-friendly, wir finden diese Community ganz cool?
Ich glaube, das ist momentan erstmal nur ein Marketing-Gag und es hat dann bei manchen Leuten dann eine gewisse Signalwirkung. Also als jetzt vor einigen Monaten Donald Trump in New York in Hashpub, also einer Kneipe, dort mit Bitcoin bezahlt hat, das ging natürlich total durch die Medien und war dann einfach etwas, was für sehr viel Aufmerksamkeit für diesen eine Kneipe dann halt gesorgt hatte. Ich glaube, so in der Breite, wenn man es wirklich anschaut, wie viele Zahlungen werden mit Bitcoin getätigt, so ist es wirklich sehr gering. Aber das ist ja wieder das Thema von Anfang an, wo ich gemeinte, der Bitcoin ist momentan ja nicht als Zahlungsmittel wirklich im Betrieb oder in Nutzung, sondern mehr als Wertspeicher. Und deswegen ist die Möglichkeit da, mit Bitcoin zahlen zu können, aber es wird nicht normalerweise im Alltag für ja meinen täglichen Espresso oder so genutzt.
Also da haben wir jetzt gesehen, also wir haben bei Bitcoin haben wir ein paar Effekte, die wir bei Apple auch sehen können. Und wir haben so ein paar Unternehmen oder Unternehmensarten, Branchen, die sich da drum herum gruppieren. Handelsplattformen und die Miner selber, dann diejenigen, die nur Bitcoin halten. Übrigens, die Bitcoin halten, das sind wir bei MicroStrategy. Ja. Was hältst du von denen? Also für diejenigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so präsent haben, die vielleicht bei Bitcoin und Kryptoassets noch ein bisschen zurückhaltender sind als ich. Ja, diese Technologiefirma in den USA, die irgendwann ja quasi zum Selbstzweck erhoben hat, Bitcoin zu kaufen und das nicht mehr nur einfach mit dem Cash macht, was man halt aus der normalen Geschäftstätigkeit rumliegen hat, sondern die wirklich jetzt Gelder aufnehmen, auch Fremdkapital über Wandelschuldverschreibungen, um davon dann Bitcoin zu kaufen. Was denkst du darüber?
Ich finde das sehr faszinierend, muss ich sagen. Und es ist auch ein Unternehmen und auch eine Aktie, die wir nicht immer perfekt verstanden haben. Man muss Michael Saylor, dem CEO von dem Unternehmen, schon anerkennen, dass er da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat über die letzten 5 Jahre. Also
worin bestand der gute Job?
Vielleicht, bevor ich darauf eingehe, erstmal um das einzuordnen. Im Dezember gab es jetzt die letzte Nasdaq 100 Umsortierung, wo letztendlich einige Unternehmen aus dem Nasdaq 100 rausgenommen wurden und einige dann zu aufgenommen wurden. Aufgenommen wurde unter anderem Palantir, was natürlich durch das Thema AI momentan sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, aber eben auch ein MicroStrategy. Also das zeigt einfach, was für eine Signifikanz diese Firma inzwischen bekommen hat, um einfach zu einem der leitenden Indizes in dieser Welt hinzugefügt zu werden. Vor 5 Jahren, wenn man die Uhr jetzt mal zurückschraubt, war das Unternehmen letztendlich ein profitables Softwareunternehmen, ein Business Intelligence Unternehmen, was aber nicht mehr wirklich Wachstumspotenziale mehr hatte. Es hat sich in einem relativ begrenzten Marktumfeld bewegt, es gab viel Wettbewerb und es wurde zwar viel operativer Cashflow generiert, aber es gab nicht so richtig gute Möglichkeiten, diesen Cashflow wieder zu reinvestieren. Also hat sich Michael Saylor gesagt, er könnte das entweder in Form von Dividende ausgeben oder er sucht nach neuen Reinvestmentmöglichkeiten. Und er selber war damals schon quasi Bitcoin-Anhänger und hat sich überlegt, was für eine Signalwirkung auch wieder es haben könnte, wenn Unternehmen anfangen würden, in Bitcoin zu investieren, aus der Treasury, aus dem Balance Sheet des Unternehmens, also aus der Bilanz heraus. Das hat er dann letztendlich getan und hat damit sehr, sehr schnell einen positiven Effekt auf seinen Aktienkurs bekommen. Und wie du schon gesagt hast, hat er dann aus dieser Realisierung her sich entschieden, dass eigentlich noch on Steroids zu bringen, also nicht nur aus dem Eigenkapital heraus, sondern auch mit Fremdkapital oder Fremdkapital-ähnlichen Mitteln weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Und er hat letztendlich schon damals seit 2020 dann angefangen, über zum Beispiel Wandelanleihen Geld aufzunehmen als Unternehmen, um weiter in Bitcoin zu investieren. Und das mit der Prämisse, dass wenn du ein Darlehen in US-Dollar aufnimmst, um damit Bitcoin zu investieren und der Bitcoin-Preis steigt gegenüber zum US-Dollar-Preis, dass du natürlich damit Shareholder-Value kreiert. Also eigentlich.
Ja, aber du hast Shareholder-Value vernichtet, wenn es genau andersrum läuft. Szenario, was scheinbar keine Rolle spielt.
Es hat eine gigantische Rolle gespielt, wenn du dich dran erinnerst, in 2022 im Sommer, als der Bitcoin-Kurs bei ca. 15.000, 16.000 Dollar lag und der Liquidationspreis von MicroStrategies Bitcoin bei ca. 10.000, 11.000 Dollar lag, da hat es eine sehr, sehr große Rolle gespielt, weil da gab es einige Marktakteure, die gemeint haben, okay, wenn der Preis jetzt noch so weiter runterfällt, dann muss Michael Saylor alle seine Bitcoins verkaufen. Das hätte nochmal einen weiteren Liquidationskaskadeneffekt und das wäre möglicherweise sogar ein systemisches Problem für Bitcoin.
Jetzt ist das Ding noch viel, viel größer geworden. Er hat 450.000 Bitcoin auf der Bilanz Mitte Januar, während wir sprechen. Also 2,3% von den 21 Billionen, wo es limitiert ist, die er im Durchschnitt mit 62.000 Dollar einstehen hat. Das ist ja noch viel größer geworden. So, jetzt hast du eben schon dieses Wort in den Mund genommen. Ich finde es ja gut, dass ich das nicht mehr machen muss als Erster. Systemische Risiken. Ja. Was ist denn jetzt, wenn aus welchen Gründen auch immer, momentan wollen sich das ja viele nicht vorstellen, aber Bitcoin kann ja auch mal um 30%, 35% ja, fallen. Absolut, das wäre ja, ja noch nicht großartig, sondern wir haben ja alleine seit 2017 zwei Drawdowns von 70% gesehen. Ja, so viel zum Thema Wertspeicher. Ja. So, was ist denn dann los? Was passiert denn dann
mit diesem
kreditierten Ding? Also es sind ja hochkomplexe Wandelschuldverschreibungen, die zumindest ihn jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, dass die Investoren schnell einfach das zurückrufen können und das Geld wieder rausverlangen können. Aber trotzdem, irgendwann haben wir gelernt, ist Payday, ja, irgendwann, wenn Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Hose schwimmt und könnte das sein, dass er dann am Ende doch ohne Hose schwimmt
und dass wir dann ein
systemisches Thema haben?
Das könnte auf jeden Fall sein, also das Risiko wird immer da sein, ist auch nicht unsignifikant, aber man müsste sich in diesen Situationen einfach genau anschauen, wie sind denn die Schuldverschreibungen dann genau gestrukturiert. Weil letztendlich kannst du auch genau darauf hinschauen, inwiefern die Darlehensgeber dann einen Recourse auf das ganze Unternehmen haben oder ob das zum Beispiel nur von Bitcoin besichert ist oder so. In der Vergangenheit hatte MicroStrategy auch mal Bitcoin-besicherte Darlehen und da gab es dann keinen Recourse auf das ganze Unternehmen. Und da müsste man eben dann, wenn der Bitcoin-Kurs dann wieder so weit fallen würde, sich genau anschauen, wo sind denn mögliche Levels an Preis, wo MicroStrategy dann auch handeln müsste.
Nur bei dem Bestand, ne? Das kann ja dann auch schon dramatisch werden für den gesamten Markt für Bitcoin. Siehst du eigentlich inzwischen durch diese Größe von Bitcoin auch die Gefahr, dass ein stärkerer Kursrutsch bei Bitcoin das Finanzsystem nicht retten könnte, wie es immer in diesen Narrativen heißt, sondern ganz im Gegenteil, dieses gängige Finanzsystem, wie wir es momentan haben, zumindest so ein bisschen Richtung Abgrund schieben könnte? Weil ich meine, wir sehen ja, dass also zum Beispiel selbst eine Allianz über diverse Fonds in MicroStrategy investiert hat, weil sie ansonsten Bitcoin nicht anders abbilden können im Rahmen von Allokationen, sie es aber unbedingt tun wollen. Und wenn man dann an die großen Vermögensverwalter denkt, die ja auch inzwischen Bitcoin allokiert haben, die ETFs, kann das zu einem systemischen Risiko werden bei,
ich glaube,
3 Billionen insgesamt im gesamten Kryptomarkt?
Ich glaube, also ich würde noch nicht hier auf den gesamten Kryptomarkt schauen, weil der Großteil des Kryptomarktes, wenn man über Bitcoin und Ethereum hinausschaut, hat es noch nicht wirklich in das traditionelle Finanzsystem hereingeschafft. Das heißt, wenn das abschmieren würde, wären die Kontaminationseffekte relativ gering, würde ich momentan abschätzen. Bei Bitcoin und Ethereum ist es wahrscheinlich schon inzwischen deutlich höher, wenn man allein schaut, wie viele Assets in den ETFs drin sind. Also das würde wirklich einen großen finanziellen Schaden für viele Menschen letztendlich bewirken. Und dann ist halt die Frage, ob das dann weitere Effekte hätte. Ich würde sagen, dass momentan das noch nicht groß genug ist, damit es halt auch so ähnlich wie 2008 damals wirklich gerettet werden müsste. Und dort ging es ja damals nicht nur um den Verlust von Kaufkraft von Menschen, sondern um wirklich halt das Risiko, dass einige systemwichtige Unternehmen für immer ausfallen würden. Und Bitcoin ist momentan noch nicht aus der Staatssicht so hoch angekommen, dass man sagen würde, es ist wichtig für das richtige Funktionieren des Systems. Deswegen wäre es, glaube ich, aus einer Staatssicht gar nicht mal so schlecht, wenn Bitcoin nicht mehr funktionieren würde. Und dann geht es halt letztendlich nur um unternehmerisches Risiko, wenn man in sowas investiert. Und das hat jeder für sich selbst auszubauen.
Aber jetzt hast du gerade den Staat erwähnt. Jetzt hat ja Donald Trump in den USA schon so ein bisschen mit diesem Gedanken gespielt, einer staatlichen Bitcoin-Reserve. Jetzt weiß man nicht, was davon waren Narrative zur Wahl und dass er sich da so als Krypto-Präsident und Bro der Krypto-Community präsentiert hat, das hat ihm sicherlich auch Stimmen gebracht von unentschiedenen Wählern. Sowas kann wahlentscheidend sein in einem Swing State. Ja, wir sehen, dass wir in Deutschland plötzlich auch die Diskussion darüber haben. Ja. Ich habe selbst bei LinkedIn und in meiner Bubble ist ja nun wirklich auch eher so ein bisschen alles aktiengetrieben, mal rumgefragt, wie seht ihr das, ne? Wäre das ein Thema, Bitcoin-Reserve, ja oder nein? Und immerhin 50-50 ist die Umfrage ausgegangen. Okay. Das hat mich sehr, sehr erstaunt. Also es würde mich interessieren, wie die Umfrage rausgeht, wenn wir mal 30%, 40% tiefer wären. Ja, dann muss man das nochmal machen. Aber trotzdem, wie siehst du das? Ist das eine realistische Perspektive, dass Staaten überhaupt so weit gehen, also jetzt nicht kleine Entwicklungsländer, sondern wirklich wie die USA oder auch wie europäische Länder da eine strategische Reserve aufbauen oder das als Wahlkampfgetöse?
Bei der USA finde ich das wirklich schwierig, muss ich sagen, weil die USA ist wirklich ein einzigartiger Staat, dessen Währung eben halt die globale Reservewährung für die Weltwirtschaft halt ist. Das heißt, das ist eigentlich der Staat, der am wenigsten die Nachfrage danach hat, halt sich davor zu hedgen. Aus der Perspektive von anderen Ländern kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sich überlegt, wie kann man sich eigentlich hedgen durch diversifizierte Nationalreserven. Also wenn ich zum Beispiel mir überlege, was dann nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine passiert ist, wo damals, ich glaube, 400 Milliarden Assets dann wirklich eingefroren worden sind, so kann man sehr gut verstehen, dass wirklich Bearer Assets wie Gold oder Bitcoin, also die, die nicht die Schuld eines anderen sind, sondern die man selbst halten kann, dass die einen gewissen Attraktivitätsgrad haben.
Gold profitiert ja genau davon schon, dass die
genau
Zentralbanken des globalen Südens
gerade in China, genau, ja. Also aus dieser Perspektive, oder wenn ich jetzt auch zum Beispiel Iran wäre, würde ich mir sehr gut überlegen, ob nicht auch eine Reserve in Bitcoin zum Beispiel Sinn machen könnte. Jetzt für die USA selber bin ich mir nicht so richtig sicher, ob das Sinn macht. Ich meine, momentan ist die Überlegung ja vor allem, dass die beschlagnahmten Bitcoin nur gehalten und nicht abverkauft werden von den USA. Also es ist ja noch nicht wirklich der Plan, dass wirklich die ganze Zeit Bitcoin gekauft wird. Ich glaube, das kann man vertreten und das ist letztendlich das Erfüllen eines Wahlversprechens. Inwiefern das dann wirklich eine größere Signifikanz hat, ich würde sagen, das ist dann eher gering. Aus einer deutschen oder europäischen Sicht würde ich das vielleicht nochmal etwas differenzierter sehen, wo man schon einen höheren Need hätte, sich zu hedgen. Und gerade in Europa, wo das Thema ist, dass man als Staat auch nicht, sagen wir mal, so einen großen Effekt auf die eigene Währung hat, weil die Geldpolitik und die Fiskalpolitik hier getrennt sind voneinander. Das ist ja einmal Europaebene und einmal Staatenebene. So könnte ich auch verstehen, dass ein Staat wie Deutschland sich vielleicht sowas auch überlegt.
Also wir haben noch nicht mal einen Staatsfonds, wir haben noch nicht mal eine Aktienrente, wir haben noch nicht mal ein Altersvorsorgedepot, aber wir reden.
Das alles natürlich,
wir haben es doch nicht mal geschafft, die produktiven Assets wirklich mal auf eine Stufe zu heben, die sie verdient haben, einfach aufgrund ihrer Bedeutung für die Wirtschaft und damit auch für die Partizipation von Menschen an der Wirtschaft. Und schon reden wir darüber, dass der Staat in Bitcoin investieren kann.
Nee, die anderen Themen sind wahrscheinlich erstmal höherer gesellschaftlicher
Signifikanz. Ja, vermutlich. Aber eigentlich, also wenn man das White Paper nimmt und diesen Spirit der Dezentralisierung und sich vergegenwärtigt, da muss es doch dem klassischen, in Anführungszeichen, Bitcoin-Jünger die Fußnägel
die
hochstellen, wenn das jetzt plötzlich so staatlich und mit diesen Klumpen kontrolliert wird. Eigentlich müssten die doch schon sagen, Mensch, 2,3% des Bestandes bei MicroStrategy und darauf dann noch gehebelte Finanzprodukte, also zweimal leveraged ETFs, ja, das sind dann schon, die sind schon hochtoxisch, darauf Optionen. Ja. Also ich meine, am Ende müssen die doch einfach sagen, das ist doch die Perversion dieses ursprünglichen White Papers, wo es so um auch Dezentralisierung, Demokratisierung ging, dass man eben nicht mehr diese Dominanz
hat. Das sagen die auch. Also absolut. Also du hast absolut recht, dass all diese Themen, die momentan passieren, MicroStrategy-Käufe, die Bitcoin-ETFs vor einem Jahr, die Staatskäufe, all das ist eigentlich halt nicht das, was mit einem Bitcoin-OG dann aligned ist. Also die möchten eigentlich eher, dass es wirklich unabhängig ist von dem Finanzsystem und eben halt nicht manipulierbar ist von den Akteuren des Finanzsystems. Aber die haben natürlich keinen Einfluss drauf, wie sich das Ökosystem weiterentwickelt. Also das Tolle an der Technologie ist ja, man sagt im Englischen, die ist permissionless. Also man braucht keine Erlaubnis, um halt mit diesem Ökosystem neue Lösungen zu bauen oder zu interagieren. Es gibt keine Zensur. Jeder, der möchte, kann die Bitcoin-Software laufen haben und jeder, der möchte, kann auch Bitcoins kaufen. Niemand anderes wird diese Person davon jemals davon hindern können. Und deswegen kann sich auch letztendlich ein Staat oder ein Unternehmen oder ein ETF ein Bitcoin kaufen, obwohl die Bitcoin-OGs das hassen. Und das ist letztendlich eigentlich auch das Tolle daran, dass du alleine nicht wirklich die Kontrolle dafür hast, wie sich das weiterentwickelt. Und damit entsteht natürlich auch eine gewisse Dezentralisierung und Robustheit damit.
Aber ein Staat kann es natürlich schon schwerer machen,
mit
in Bitcoin zu investieren.
Das war auch
ganz
immer das
einfach, wenn es schwierig ist, aus, in Anführungszeichen, ne, Fiat, das Geld irgendwie in den Kryptokosmos zu bringen. Absolut. Ja. Das ist schon die Schnittstelle. Wenn es einmal drin ist, ist es klar, dann kann der Staat relativ wenig machen. Aber da an der Schnittstelle zwischen beiden Welten, da ist natürlich durch Regulierung schon eine ganze Menge.
Das ist auch eigentlich schon immer das gewesen, dass wir die Fonds aufgelegt hatten. Das war das größte Risiko, was für die Kryptoindustrie betrachtet hatten. Es war, also klar gibt es technologische Risiken, Quantencomputer etc., aber es gibt vor allem die regulatorischen Risiken und die hatten wir damals als viel größer eingeschätzt als, ja, als die technischen und auch als andere Risiken, die man mit der Zeit inzwischen auch mitigiert hatte.
Jetzt sehen wir ja vielleicht, dass in den USA die regulatorischen Risiken zumindest sinken, genau. Wenn man sich anschaut, wen Trump so für die Behörden jetzt nominiert hat. Ja, ja. Dann gibt es einen AI- und Krypto-Star mit David Sachs, der ja auch seit langem nicht nur in dieser republikanischen, sondern in dieser Technologie-Bubble auch wirklich drin ist. Und da geht es dann volle Kanne um Regulierung. Oder zumindest es wird es nicht um eine Deregulierung geben, die im Sinne derer ist, die Bitcoin weiter nach vorne treiben.
Genau, und es ist auch nicht nur quasi das Trump-Team direkt, sondern wenn man sich genau anschaut bei den Wahlen, wie dann letztendlich die Zusammenstellung war vom House of Representatives und vom Senat und da innerhalb der Republikaner und innerhalb der Demokraten, so haben stets die Pro-Krypto-Kräfte gewonnen, die unter anderem auch vom Fairshake Pack, also das ist eine größere Gruppe, die da auch eine Politik unterstützt hatte, die von Coinbase unterstützt wurde etc., da wurden meistens Pro-Krypto-Politiker dann auch gewählt und damit hat letztendlich der US-amerikanische Bürger schon eine gewisse Tendenz dafür ausgedrückt, dass nicht mehr diese Anti-Krypto-Haltung der beiden Regierungen weiterhin erwünscht wird.
So, jetzt haben wir aber da eben so über eins so ziemlich drüber gehudelt. Ja, wir haben jetzt über Regulator gesprochen. Du hast ja erwähnt, ja, also die technischen Themen und dann Quantencomputing. Das ist jetzt so in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal aufgekommen, dass es irgendwie vielleicht für Quantencomputer möglich sein sollte, dass dieser private Schlüssel eines öffentlichen Schlüssels relativ zügig irgendwann dann doch entschlüsselt wird. Und ja, das wäre im Grunde ja das Garaus für diese Grundidee der sicheren Währung. Mhm. Wie schätzt du das Risiko ein? Mhm. Kann man es überhaupt seriös einschätzen? Und vor allem, wie gehst du damit um? Sagst du halt, okay, wer in diese Fonds investiert bei uns, der muss damit leben. Das ist das Primärrisiko und
nee, das würde ich nicht sagen. Da habe ich als Portfolio-Manager schon einen gewissen Einfluss drauf. Und zwar, man könnte auch sagen, wieder, wenn man den Blick hat, es gibt mehr Krypto-Assets als nur Bitcoin, so werden verschiedene Krypto-Assets, Krypto-Technologien und Netzwerke auf verschiedenen kryptografischen Konzepten betrieben. Und es gibt kryptografische Konzepte, die sind quantumresistent. Diese würden es erfordern, dass man mehr Rechenpower rein investiert, um diese Quantum Proofs zu erstellen. Mehr Rechenpower heißt, man braucht auch stärkere Hardware, um zum Beispiel einen Netzwerkknoten zu betreiben. Das würde wiederum hinderlich sein für die Dezentralisierung. Aber es heißt, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, quantumresistente Kryptonetzwerke aufrechtzuerhalten, die dann letztendlich nur etwas teurer sind als heutzutage, um wirklich betrieben zu werden. Also das existiert an sich. Wenn man letztendlich auf die Reife von Quantencomputern schaut, also wir reden jetzt gerade drüber, weil Google ja einen neuen Durchbruch hatte. Bei Quantencomputern war es immer schwierig, mehrere Qubits, also wenn die Qubit-Anzahl steigt, diese auch in einem gewissen stabilen Rahmen dann zu kontrollieren, damit sie eben die Zustände widerspiegeln können. Google hat ein Verfahren entwickelt, wo auch größere Cluster aus Qubits an sich für eine neue Stabilität sorgen können, um damit dann eine Skalierungsmöglichkeit zu schaffen. Und trotz dessen ist es so, dass diese Computer immer noch wirklich sehr prototypisch sind. Es hat erst vor kurzem jetzt Nvidia-CEO Jensen Huang und auch Mark Zuckerberg sich dazu geäußert, dass die beiden Quantencomputer wahrscheinlich so in 15, 20 Jahren eher sehen, anstatt jetzt in den nächsten 5. Und ich würde sagen, dass die wahrscheinlich besser informiert sind als ich,
was diese Technologien angeht. Vermutlich, aber wir haben halt die Situation, wenn ich mir heute Gold kaufe, ja, dann kann ich davon ausgehen, dass das in 20 Jahren noch immer Gold ist.
Du kannst aber nicht davon ausgehen,
ob man nicht... Ich kann davon ausgehen, dass es auch in 20 Jahren das Gold immer noch diesen mystischen Glanz haben wird.
Ja.
Ich kann davon ausgehen, dass Menschen an diesem Gold hängen und das Gold immer noch diese Awareness haben will. Es kann nicht sein, dass es nicht funktioniert. Es kann mir geklaut werden oder der Staat kann hingehen, das haben wir ja auch schon gesehen, und den Besitz von Gold, den Privatbesitz verbieten. Ja. Und das sind die Extremszenarien hier.
Du hast noch ein weiteres, wenn ich hinzufügen darf. Ein weiteres Extremszenario wäre man vertraut darauf, dass Elon Musk mit SpaceX noch weitere Fortschritte macht und jetzt ist dann möglich, auch Asteroiden zu meinen und dort dann auf einmal auf höhere Goldreserven zu stoßen, die man momentan auf der Erde findet.
Oder vielleicht noch was Besseres zu finden
oder als noch Gold,
was noch viel schöner
wobei,
ist.
Ich weiß gar nicht mal, ob das letztendlich da einen großen Unterschied machen würde, weil je nachdem, also Gold wird ja auch wegen den chemischen und physikalischen Eigenschaften als Wertspeicher gehalten, aber es ist eher aus diesem gesellschaftlichen, kulturellen Wert, den du ja angesprochen hast. Also selbst wenn man das bessere Metall findet, heißt es nicht unbedingt, dass es mehr als Wertspeicher adoptiert wird als Gold.
Okay, also Gold auf dem Asteroiden als Bedrohung, aber da erscheint mir das mit den Quantencomputern ja auch noch greifbarer. Also es ist auf, kann man Bitcoin dann irgendwie upgraden, dass man irgendwie sagen kann, also das wäre eine Möglichkeit.
Das ist
nicht, dass man sagt, okay, das ist dann etwas, das Bitcoin disruptieren muss zwangsläufig, sondern da gäbe es dann noch Möglichkeiten, etwas zu tun technologisch.
Ja, auf jeden Fall. Also man spricht da von sogenannten Forks. Wir hatten vorhin schon einen Hardfork angesprochen, als Bitcoin Cash entstanden ist. Es gibt auch immer wieder Softforks, wo die Software, auf welcher diese Netzwerke laufen, abgegradet werden. Softfork heißt einfach nur, es ist rückwärtskompatibel. Und Hardfork heißt es einfach nur, dass es dann nicht mehr rückwärtskompatibel ist. Das heißt, irgendwann, wenn sich das gesamte Netzwerk darauf einigt, also wieder nicht unilateral, sondern wirklich alle müssen sich darauf einigen, wir wollen jetzt das Bitcoin-Netzwerk auf einen quantumresistenten kryptografischen Konzept upgraden, dann würde man eben diese Software updaten, die kryptografischen Verfahren austauschen und dann letztendlich von dort an einfach weitermachen. Und das ist letztendlich eher ein soziales Risiko, dass man dabei sich nicht einigen kann, als ein technisches.
Das ist witzig, ne? Wir versuchen die ganze Zeit über das Ökosystem zu sprechen und irgendwie kommen wir doch immer wieder zurück auf Bitcoin. Also ich habe ja irgendwie den Eindruck, diese ganze Kryptowelt, ne, die wirkt auf mich ja wie so ein Rabbit Hole. Unglaublich schwer zu durchschauen aus der Perspektive des Aktieninvestors mit ganz verwinkelten Gängen. Man hört mal dies, man hört mal jenes und Bitcoin ist irgendwie der Eingang. Ja, aber ich habe das eben schon mal gesagt, es gibt ja irgendwie 10.000 weitere Kryptowährungen, allein 100 mit einer Milliarde Market Cap jeweils mindestens. Lohnt sich das, da weiterzugehen? Warum muss ich weitergehen? Oder kann man es nicht auch einfach sagen, so wie ich es tatsächlich im Portfolio mache, dieses Agnostische, einfach sagen, okay, ich habe jetzt hab jetzt ein bisschen Bitcoin da, Portfolio-Eigenschaften, rebalance das vielleicht mal, nutze auch die Möglichkeiten, die man steuerlich hat als Privatanleger in Deutschland, dass man es, wenn man es richtig strukturiert hat, selber hat oder ein Produkt mit Auslieferungsanspruch, physischer Hinterlegung, nach 12 Monaten steuerfrei hat. Wer weiß wie lange noch, weiß warum, aber es ist nun mal so. Aber was spricht dafür, jetzt zu sagen, nee, komm, geh einfach einen Schritt weiter und guck dir den Rest noch an. Und zwar vielleicht nicht nur, das hast du auch schon erwähnt, Ethereum, sondern da gibt es ja noch eine ganze Menge anderes
mehr. Ja. Also es gibt natürlich zwei verschiedene Perspektiven hier. Die eine Perspektive ist, ich möchte einfach Geld anlegen. Ich möchte letztendlich ein Portfolio haben, was über eine Zeit lang wächst. Und ich betrachte das rein aus einer Investorensicht. Dann würde ich dir zustimmen, dass Bitcoin schon wirklich sehr, sehr viel abdeckt. Also es gibt andere Assets, die sich deutlich auch besser entwickeln können. Aber die sind momentan noch auch relativ stark korreliert mit dem Bitcoin. Das heißt, dort kannst du je nachdem, wie du deine Bitcoin-Position aussteuerst, auch ähnliche Portfolio-Effekte bereits erzielen, wie du es mit anderen Krypto-Assets erzielen könntest. Aber ich gehe momentan davon aus, dass diese Anlageklasse ja noch reifer wird und mit steigender Reife würde auch die Dispersion, also quasi die unterschiedlichen Verhalten der Krypto-Assets innerhalb dieser Anlageklasse steigen, sodass eben da auch verschiedenste Subsektoren oder auch verschiedenste untere, unkorrelierte Assets zueinander bestehen könnten. Das heißt, dort gibt es dann ein gewisses Potenzial, da auch sein Portfolio auszubessern. Es ist ja auch ähnlich wie bei anderen Anlageklassen. Da könntest du entweder sagen, ja, ich kaufe jetzt die größten Unternehmen und bin damit fein, oder man geht noch eine Stufe tiefer, um einfach noch ein bisschen zusätzlichen Kick durch aktives Management oder kleine Unternehmen etc. dazu aufzunehmen. Und so ähnlich ist es auch bei Kryptoassets als Anlageklasse. Und dann die zweite Perspektive, das nicht aus einer Investorensicht zu betrachten, sondern aus einer technologischen Sicht, vielleicht auch eines Tages später als ein möglicher Konsument oder Nutzer dieser Technologien, würde ich sagen, der größte Grund dafür ist Kuriosität. Einfach mal gucken, was macht das möglich und was ist eigentlich das Interessante dahinter? Bei Bitcoin muss man ja sagen, die Technologie dahinter, das, was in Deutschland viel betrachtet oder besprochen wird, ist die Blockchain-Technologie. Warum ist die Blockchain-Technologie überhaupt interessant? Die Frage müsste ich eher beantworten mit, warum gibt es eine doppelte Buchführung? Eine doppelte Buchführung gibt es, damit letztendlich wieder, wie vorhin gesagt, Menschen miteinander kollaborieren können, ohne einander zu kennen, ohne einander sich zu vertrauen. Das macht einfach das Accounting sicherer, sodass man letztendlich auf einem ähnlichen Weltverständnis miteinander kooperieren kann. Eine Blockchain kann man sich vorstellen wie eine dreifache Buchführung. Also du hast nicht nur quasi ein Unternehmen selber und quasi also das Assets hast und dann ein anderes, was Liabilities hat und das dann auch noch möglicherweise von einem Auditor geprüft wird, sondern du hast eigentlich einen globalen State, der wirklich jederzeit eingesehen werden kann, der technologisch, mathematisch garantiert wird, der sich nie abfälschen oder abändern kann, dem man vertrauen kann. Und das ermöglicht letztendlich über zum Beispiel die juristischen Rahmen eines einzelnen Landes mit eigenen Auditors etc. hinweg zu schauen und dort auf globalen Skalen zu kollaborieren.
Einen Schritt nochmal zurück, das fand ich spannend, weil da haben wir wirklich ja quasi eine Asset-Class gemacht. Du hast uns erklärt, ein Beispiel, was eigentlich die Blockchain ist. Ja?
Was sie uns bringt.
Ich habe über eine Veranstaltung vor ein paar Jahren mit einem Softwareunternehmer gesprochen. Der hatte gerade seine Firma verkauft. Da sage ich, naja, investierst du jetzt wahrscheinlich auch gerade viel in Krypto und Blockchain und sowas. Ich sage, nee, also auf keinen Fall. Das ist das erste Mal Blockchain, dass wir eine Technologie haben, die super funktioniert, aber wir wissen gar nicht, welche Probleme sie eigentlich lösen soll.
Ja.
Deswegen, also für mich war das sehr, sehr abstrakt. Wir haben ja über eine Motivation bei Bitcoin gesprochen. Das verstehe ich, ja, weil es kommt ja auch eben aus einer sehr schönen Entsprechung wie bei Gold, nämlich der Wertspeicher. Aber was sind denn jetzt mal so andere wirklich konkrete Anwendungen, die man auch als normaler Mensch verstehen kann? Also ganz offen, ja, wenn ich jetzt, also Amazon Web Services, das kenne ich noch, aber wenn ich dann über einen Cloud Layer und Compute Layer nachdenken muss, um das zu verstehen, da sage ich natürlich, okay, das ist mir jetzt too much, da mag ich jetzt nicht investieren, weil das kann ich ja überhaupt nicht mehr anfassen, das kann ich überhaupt nicht mehr greifen. Gibt es irgendwie so Probleme des Alltags, die wirklich auch nachvollziehbar, visibel durch Blockchain, durch Krypto, durch andere Coins, die ich dann so bei CoinMarketCap unterhalb von Bitcoin und Ethereum sehe, wirklich gelöst werden?
Ja, ich habe mehrere Punkte von dem, was ich momentan adressieren möchte. Das erste ist, das ist das erste Mal, dass wir eine Technologie haben, die eine Lösung ist für ein Problem, was wir noch nicht haben. Ich würde dem widersprechen. Ich würde sagen, das Internet vor 25 Jahren war auch in einem Status, wo man sich noch nicht, oder vielleicht 30 Jahren, wo man sich noch nicht YouTube und Netflix und Airbnb sich vorstellen konnte oder Uber. Also auch damals hat man letztendlich eine Technologie vorangetrieben, wo erst man vielleicht 1% der möglichen Applikationen oder Use Cases da oben drauf sich vorstellen konnte. Und so ähnlich stelle ich mir das momentan bei der Blockchain- oder Kryptotechnologie auch vor. Und dann das zweite Thema, gibt es jetzt schon Sachen im Alltag, die man nutzen möchte und dann auch abgeleitet davon, ist das denn überhaupt nötig, um da rein zu investieren? Ich würde sagen, wenn man nicht unbedingt in passive Index-ETFs investiert, sondern wirklich aktiv versucht, Unternehmen zu picken, ist es auch nicht unbedingt immer notwendig, dass man ein Nutzer dieser Lösung halt ist. Also man könnte in einen Palantir investieren, ohne unbedingt ein Palantir-Kunde zu sein.
Ich habe praktische Use Cases, was macht Palantir? Ja, ich gehe auf die Website von Palantir und gucke mir eben nicht nur Investor Relations an, sondern gucke mir an, was sie wirklich gemacht haben. Wie sie zum Beispiel damals Impfkampagnen von der Logistik her einfach mit der Software durchorganisiert haben, wie sie dabei helfen, dass auch militärische Entscheidungen getroffen oder zunächst erstmal modelliert werden können. Ja, das sind für mich nachvollziehbare Dinge. So, und jetzt.
Aber dann reden wir über Use Cases. Wir reden nicht darum, ob man die Technologie ins kleinste Detail versteht. Also ich würde sagen,
aber dass ich zumindest die Use Cases, zumindest mal irgendwie so einen Use Case, den ich verstehe.
Ja, ein Use Case, den du verstehen kannst, ist, oder zwei Sachen, ein Use Case, den du verstehen kannst, da komme ich als nächstes hin, aber vielleicht ein Use Case, der vielleicht für uns gar nicht so relevant ist. Der größte Use Case von Krypto momentan sind Stablecoins. Stablecoins sind Kryptowerte, die letztendlich am US-Dollar gepackt sind, also die unter anderem von einem US-Dollar hinterlegt werden. Da sagen wir uns als Deutsche, warum? Ich kann doch einfach einen US-Dollar einfach so erwerben, oder ein US-Amerikaner sagt, er hat sowieso schon US-Dollar da. Aber für Leute in Argentinien, in der Türkei, in Nigerien, die eine unstabile, inflationäre lokale Währung haben, so war es die Möglichkeit, Stablecoins wirklich zu erwirtschaften und zu halten,
ist aber
sehr
relevant. Ist aber auch schon wieder eine Anwendung jetzt aus dem Finanzbereich.
Genau. Aber es gibt ja sehr, sehr viele sehr wertvolle Finanzunternehmen. Also meine Perspektive ist, dass Krypto ist ja letztendlich eine digitale Technologie. Als digitale Technologie finde ich, die Technologien oder die Bereiche, die als nächstes ein Product-Market-Fit damit haben, sind auch an sich inhärent digital, wie zum Beispiel die Finanzwelt. Die Finanzwelt ist inhärent digital. Wenn ich jetzt in Use Case denke, wie zum Beispiel Supply Chains etc., wo es eine Schnittstelle gibt zwischen physischer Welt und digitaler Welt, so finde ich es selber schon etwas schwieriger, dort wirklich klare Crypto-Use Cases zu identifizieren, die nicht neue Risikovektoren aufmachen. Also ich würde sagen, dass andere Use Cases, die vielleicht auch die physische Welt betreffen, vielleicht noch 10, 20 Jahre in der Zukunft liegen, aber bereits digitale Sachen wie Finanzen, wie Gaming, wie Medien, die sind eigentlich schon reif für eine gewisse Disruption oder Adoption von auch Kryptotechnologien.
Und wo, wenn man dann in der Finanzwelt, Beispiele
in den Medien, ja, zum Beispiel NFTs, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die wirklich einen großen Erfolg hatten, weil das war am Ende relativ spekulativ und ist dann wieder abgestorben. Aber
diese Affen.
Mit Affen, genau, Bored Apes und CryptoPunks etc. Aber es war damals zumindest ein Moment, wo verschiedenste Medienunternehmen mit eigener IP dann sich überlegt haben, wie können wir unsere IP neu monetarisieren? Das sind Unternehmen wie Nintendo, sind Unternehmen wie Nike, die dann letztendlich damit experimentiert haben, um letztendlich ihre Fanbase ein neues Engagementmittel oder Monetarisierungsmittel in die Hand zu
bringen. Das waren dann letztendlich ja ein bisschen sowas wie digitale Sammelkarten oder sowas wie...
Es sind Sammelkarten, aber es sind auch eine gewisse Club-Zugehörigkeit. Also letztendlich kannst du auch sagen, es gibt 10.000 von diesen NFT. Nur wenn du einen dieser NFTs hast, hast du die Möglichkeit, mit diesem digitalen Content zu interagieren. Das heißt, das war eine Sammelkarte, es war ein Ticket zu einem digitalen Erlebnis, aber es war auch ein Club, eine Club-Mitgliedskarte, die alle zusammen.
Gut, dann muss ich den Club aber auch da drumherum haben. Ja, genau. Ich muss ja auch dann diesen exklusiven Content haben, diese besonderen Inhalte, diese speziellen Vorteile. Und dann ist es ja einfach nur das Ticket dahin, ja.
Genau.
Und das ist dann also vom Innovationsgrad ungefähr so. Also wenn ich mein Ticket fürs Matthias Reim-Konzert nicht mehr ausdrucken muss, sondern dann konnte ich es irgendwann mal als E-Mail zeigen und dann habe ich es jetzt vielleicht in der Apple Wallet und irgendwann habe ich es als Chip unter die Brust geschossen, ja. Mhm. Aber es bleibt ja dasselbe.
Ja.
Also das ist ansonsten, also NFT ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie längerfristig da war, ja,
noch nicht.
Im Top-Level vielleicht. Und es wurde ja auch viel gekauft, einfach 2021, und zwar allen langweilig. Ja. Ja, es war dieser Meme-Hype, es waren halt nicht nur Aktien, es wurde alles irgendwie hochgejubelt. Und eigentlich hat es doch nicht jetzt was mit Kunst oder mit Medien zu tun, sondern es ist irgendetwas, was man daddeln kann und eher es befriedigt so, dass die
aber
Lust
Kunst
am
liegt
Zocken
ja im Auge des Betrachters. Also wenn ich mir jetzt eine Banane anschaue, die mit Panzertape an die Wand getaped wurde, ist es für mich auch keine Kunst und andere Leute geben dafür Millionen aus. Also ich finde, das ist schwierig dann zu betrachten.
Aber sie wird eben nicht die so heavy gehandelt, wie man dann zum Beispiel so ein NFT handeln kann oder wie man so eine Spaßwährung handeln kann, ja. Also
das stimmt,
dieser Fartcoin,
ja.
1,5 Milliarden Dollar Market Cap für Fartcoin. Davor gab es irgendwie Beercoin, der war mal auf 300 Millionen Dollar Market Cap und ist jetzt, glaube ich, nur 5 Millionen wert. Da fragt man sich auch, okay, also da gibt es aber in diesem Rabbit Hole, ne, des Krypto-Ökosystems eine ganze Menge von falschen Abzweigungen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, von diesen 10.000 Krypto-Assets, und das sind nur die fungiblen Krypto-Assets, also die NFTs, nicht fungible, wenn man die reinbeziehen würde, dann gibt es ja Millionen von Krypto-Assets. Von denen werden nur 99%, also von denen werden 99% langfristig nicht überleben, und maximal 1% dann wirklich da bleiben langfristig und da einen nachhaltigen Wert und auch einen gewissen Impact dann in der Welt haben.
Wie selektierst du die? Also ich meine, du bist ja, das sollten wir dazu sagen, bei diesen Fonds, zumindest bei dem UCITS-Fonds, bist du ja einer strengen Regulierung unterworfen. Mhm. Du kannst nur 25% deines Fondsvermögens in Kryptowährungen beziehungsweise in entsprechende Exchange-Traded Products auf Kryptowährung, die es übrigens auch im Scalable-Broker dann gibt, investieren. Den Rest musst du in Aktien, unternehmerische Geschäftsmodelle investieren, kommen wir gleich nochmal. Wie selektierst du jetzt in was für Coins und was für Kryptowährungen du reingehst?
Es ist für uns ein vielschichtiger Ansatz. Also es fängt immer erstmal an, was ist die technologische Innovation, und nicht nur was ist die technologische, sondern insgesamt was ist die Innovation von der Value Proposition her. Also was ist das Neue oder Interessante daran, warum muss ein neues Kryptoasset bestehen, was für ein Problem wird gelöst, was die Lösung, die dafür angeboten wird. Aus dieser Betrachtung, die sehr produkt- und featurespezifisch ist, wenn man weiter rausgeht, schaut man für diese Plattform, die man letztendlich kreiert, was für einen Wert hat denn der Token, der damit dann emittiert wird. Also ein Kryptoasset ist meistens in irgendeiner Art und Weise mit dem Krypto-Netzwerk oder der Plattform verbunden. Sie ermöglicht eine gewisse Governance oder eine gewisse Ressourcenallokation und die Verstreuung von Risiken innerhalb von einem Plattform und hat dabei dann die Möglichkeit zum Beispiel auch von einer gewissen Wertschöpfung mit zu profitieren. Man kann sich das vorstellen, wie eine Aktie erlaubt einem Investor am Unternehmenswert zu partizipieren, indem man halt einen Claim auf die Profite oder auf die Assets dieses Unternehmens hat. Und Ähnliches kann man auch mit Krypto-Assets und Krypto-Plattformen darstellen. Ein Ethereum erlaubt es mir als Investor letztendlich an die möglichen Assets und auch die möglichen Profite von einem Ethereum als Ökosystem dann zu partizipieren. Und wenn man darüber schaut, das hat letztendlich einen gewissen Asset-Charakter, den man über typische Bewertungsmechanismen wie ein Discounted Cashflow oder auch Multiples Approach etc. bewerten kann. So gibt es aber auch noch monetäre Prämien im Fall von Bitcoin und Ethereum. Das heißt, diese sind nicht nur anhand von Cashflows und Multiples zu bewerten, sondern haben auch einen gewissen zum Beispiel Wertspeichercharakter. Und Ethereum kann man auch als Collateral nutzen, um dezentral besicherte Kredite sich zu nehmen etc. Es werden Assets in Ethereum bepreist, wie zum Beispiel die NFTs. Damit kann man letztendlich auch dort dieses monetäre Prämie aufbauen. Und da muss man halt das Ökosystem oder den Markt drumherum verstehen. Was sind die Marktakteure, was sind Markttreiber aktuell? Also man fängt immer quasi von diesem Nukleus an und geht dann immer breiter, versucht dann letztendlich einen vielschichtigen Blick dann auf die verschiedenen Assets zu haben. Und wir versuchen dann letztendlich in die Assets zu investieren, die man fundamental irgendwie backen kann. Also nicht die Fadcoins oder auch Dogecoins dieser Welt, die letztendlich reine Spekulationen oder Meme-Coins sind, sondern wir versuchen schon in Plattformen zu investieren, wo wir wirklich der Meinung sind, die könnten sich langfristig zu möglichen Gewinnern etablieren.
Wie viel von diesen Plattformen, von diesen Coins habt ihr momentan im
Wir haben momentan 7, 8 Krypto-Assets.
7 bis 8 Krypto-Assets und indem der dann nicht diese starke Regulierung hat, sind die wahrscheinlich dann entsprechend höher gewichtet.
Genau, ja.
Genau, dann haben wir aber im UCITS-Fonds die Notwendigkeit, die anderen 75% mindestens zu investieren in unternehmerische Geschäftsmodelle, sprich Aktien. So, da sind wir wieder so in meiner Welt. Ein bisschen was von dem, was da möglich ist, hast du ja schon mit Blick auf Bitcoin erzählt. Handelsplattformen, dann Miningfirmen, Datacenter, Finanzdienstleister, sowas wie eine Galaxy beispielsweise, die ja so als Poster Company inzwischen da auch sehr bekannt ist. Was gibt's denn noch?
Es gibt noch zum Beispiel jeder, der Kryptowerte halten möchte, braucht auch eine Wallet dafür. Es gibt auch Unternehmen, die einfach Wallet-Infrastruktur anbieten. Coinbase fällt da mit rein. Also Coinbase ist ja nicht nur eine Handelsplattform, sondern bietet auch Infrastrukturlösungen an. Aber zum Beispiel auch Block bzw. Square, also von Jack Dorsey, bieten auch über Cash App zum Beispiel Wallets an, mit denen man Kryptowerte halten kann. Und sonst, wenn man über das Bitcoin-Ökosystem wieder hinausschaut, so gibt es auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Stablecoin-Provider wie Circle. Circle bringt USDC raus, das ist der zweitgrößte Stablecoin der Welt und diese profitieren letztendlich auch an den Zinseinnahmen, welche letztendlich im Hintergrund in US-Staatsanleihen zum Beispiel investiert werden können. Das heißt, auch dort gibt es letztendlich einen Finanzinfrastrukturanbieter, in welchen man da investieren kann.
Sind jetzt für euch auch so, nehmen wir jetzt mal diesen ganz bösen und vielfach missbrauchten Begriff Schaufelhersteller, interessant, also ein Thema, was so aus diesem ersten Bitcoin-Boom ich immer noch im Ohr klingeln habe, war zum Beispiel eine Accenture, die jetzt als Beratungsfirma häufig ja auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz genannt wird, weil sie da schon viele Umsätze macht. Aber das war damals so ein Narrativ, die bringen den Unternehmen bei, was man alles auf der Blockchain machen kann. Und deswegen sind sie ja auch dann in manchen Indizes. Oder sagt ihr, nee, also wir müssen eigentlich, weil wir wirklich fokussiert sind auf die Krypto-Economy, da schon spezieller und nischiger unterwegs sein?
Ich würde sagen, wir sind da schon spezieller und nischiger unterwegs und würden momentan nicht an Accenture ins Portfolio legen. Aber ich finde interessant, dass du die als Schaufelhersteller darstellst, weil aus meiner Sicht sind die eigentlichen Schaufelhersteller die TSMCs oder auch die Bitcoin-Mining-Maschinen.
Die sowieso.
Das sind ja eigentlich die Schaufelhersteller.
Das ist also ein TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing, die wären für euch.
Die wären relevant, ja.
Also Accenture wäre dann vielleicht ein Coach. Einigen wir uns darauf. Ja, das wäre dann ein Coach, die machen das mal.
Oder
ein
Lösungshersteller.
Das Training. Also eine TSMC wäre für euch
relevant.
Wäre für euch relevant. Ja. Wobei ich mich dann natürlich frage, eine TSMC, die habe ich ja auch schon im MSCI World, im MSCI Acqui, die habe ich im MSCI Emerging Markets als Schwergewicht, über 11%. Wofür soll ich mir da eigentlich einen Fonds hinlegen, der ja aktiv entscheidet und ja auch entsprechend dann gepreist ist? Da erwarte ich ja schon eigentlich eher was Spezielleres. Was
Spezielleres. Also wir haben momentan TSMC bei 0% im Portfolio. Wir hatten jetzt auch schon über die letzten, ich glaube, 18, 24 Monate TSMC bei 0%. Und es ist letztendlich in unserem Universum, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass wir die picken. Also als aktiver Manager habe ich ja verschiedenste Ebenen. Ich habe Allokationsentscheidungen, das heißt zwischen den Aktien und Kryptoassets, wie viel möchte ich in welche Richtung allokieren oder auch Cash, wir haben ja auch die Möglichkeit, Cash zu halten. Dann innerhalb der Anlageklassen, welche Sektoren möchte ich denn eigentlich über- oder untergewichten oder welche Faktoren an Risiken möchte ich eigentlich im Portfolio zu welchem Maß haben. Das sind Allokationsentscheiden, wo ich letztendlich von ja zum Beispiel einem passiven Index abweichen kann. Dann gibt es Selektionsentscheidungen, wo ein passiver Index sagt, ich gucke mir alle Bitcoin-Miner zum Beispiel an und ich kaufe mir einfach Market Cap gewichtet die größten Bitcoin-Miner an. Hätte man das gemacht, das letzte Jahr, hätte man mit den Top 7 Bitcoin-Miner 22% verloren, während Bitcoin Plus gemacht hat. Und wir haben stattdessen eine positive Performance hingelegt, weil man letztendlich dort nicht von einer gewissen Markteffizienz ausgehen kann, welche einfach eine Grundannahme passiver Produkte ist.
Da muss ich jetzt mal reingehen, weil du jetzt gerade so diesen Vergleich machst, so unser Fonds versus Bitcoin, ja.
Versus meiner, habe ich gesagt.
Versus meiner, so jetzt ja. Müssen wir mal reingucken. Ja, also ihr habt gestartet im September 21, das war jetzt nicht die beste Phase. Der Meme-Stock-Hype war schon abgeklungen. Ja. Und je mehr wir an das Reopening nach der Pandemie nicht nur gedacht haben, sondern dieses auch gelebt haben, umso mehr ging die Luft dann raus aus spekulativen Assets. Dann kamen auch noch die Zinsen wieder 2022 und es ging rasant runter. Mhm. Ihr habt in den ersten 15 Monaten des Fondsbestehens 83% verloren, während der Bitcoin nur in Anführungszeichen 63% verloren hat. Ja, ja, seitdem 1.1.23 ungefähr mal so als Zeitmarke gesetzt, ging es sowohl für Bitcoin als auch für den Fonds etwa Versechsfachung nach oben, also im Gleichschritt, aber trotzdem, ne, ihr hängt jetzt, also seit Fondsauflegung, erstmal hinterm Bitcoin hinterher. Mhm. Dazu kommt, der Bitcoin ist halt eben für Privatanleger in der richtigen Struktur oder direkt steuerfrei. Mhm. Aber was mich natürlich noch viel mehr interessiert, ist die Frage, was macht das mit einem, wenn man da so managt? Ich meine, du hast uns ja jetzt auch in deine Gedankenwelt, in deinen ganzen Analyseprozess Einblicke gegeben. Und dann siehst du, dass du minus 83% hast. Wie fühlt man sich da?
Natürlich erstmal schlecht. Das ist ja keine Überraschung. Ich meine, es war für mich nicht das erste Mal, dass ich einen Kryptowinter miterlebt hatte. Ich hatte davor schon mehrmals Exposure zu Kryptowintern gehabt und deswegen war das an sich nichts Neues. Es war aber für mich definitiv was Neues, dabei so viel an externen Investoren zu haben. Also einfach über so ein publikes Vehicle als Usage-Mandat, ja, sowohl Retail-Investoren als auch sogar große regulierte Pensionskassen etc. als pünktliche Kunden zu haben. Das kommt natürlich mit einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung, die
dann. Die sind ja dann regelmäßig aufs Dach gestiegen. Warum verlierst du noch mehr als Bitcoin? Also, ich meine, die haben ja bewusst sich schon für ein Risikoinvestment entschieden. Genau. Es war ja jedem klar, dass das hier nicht MSCI World ist und schon gar nicht eine Balanced Allocation 60-40 oder sowas, sondern das ist High Risk. Aber dann noch nach unten noch mehr zu verlieren, ist natürlich ein Brett. Hat das bei dir irgendwie dazu geführt, dass du an deiner Strategie, an deiner Herangehensweise, an deiner Analyse was geändert hast? Oder hast du gesagt, nee, also ich habe einfach meinen Stiefel durchgehalten und bist ja am Ende dann auch jetzt durch diesen Anstieg wieder belohnt worden?
Ja, also ich meine, an sich, wir machen die ganze Zeit Fehler und wir lernen die ganze Zeit dazu und wir entwickeln uns auch die ganze Zeit weiter. Ich glaube, wenn man das nicht macht als Investor, dann ja, verendet man letztendlich irgendwo als Stein. Also man hat dann nicht mehr die Skills, die man benötigt, um halt wirklich ein Portfolio gut managen zu können. Ich meine, wir hatten damals uns nicht dazu entschieden, zum Beispiel Derivate stärker zu nutzen und um uns abzusichern. Man muss auch dazu sagen, der Derivate-Markt damals war noch nicht so reif, wie er momentan halt ist. Das heißt, die Absicherungsmöglichkeiten wären auch relativ begrenzt gewesen. Und wir hatten quasi damals uns darauf...
Wobei 22 hättet ihr ja schon absichern können, indem ihr einfach zum Beispiel die Nasdaq 100 short gegangen
wärt. Ja, aber hätte man die Nasdaq 100 ab den Zinsentscheidungen der Fed im Dezember 21 geschortet, hätte man in den ersten 4 Monaten erstmal mit dem Hedge miese gemacht, weil die Nasdaq eben oder die großen Big-Unternehmen damals als quasi Safe Haven sogar outperformed hatten. Also da hättest du quasi mit dem Hedge verloren und hättest mit dem Rest des Portfolios noch mehr verloren. Also zu Glück hatten wir das nicht gemacht. Wir hätten damals natürlich uns überlegen können, auch schon über Put-Optionen der Krypto-Aktien uns abzusichern, hatten das aber noch nicht gemacht, weil es kein Teil der Strategie war, weil wir auch, als wir mit dem Produkt anfangs rausgegangen wurden, wollten die Komplexität gering halten wollten für unsere Investoren. Aber das sind natürlich alles Themen, an welchen wir dann im Nachgang weitergearbeitet haben. Und inzwischen nutzen wir auch vermehrt Derivate, um sowohl zum Upside, aber auch zum Downside das Portfolio zu verfeinern.
Wo würdest du sagen, war ein richtiger Fehler? Habt ihr richtige Fehler gemacht oder habt ihr einfach gesagt, okay, wir haben nicht abgesichert, das ist ja eine strategische Entscheidung?
Ja, also Fehler, ich glaube, insgesamt war der Fehler in diesem Zeitraum, dass wir, bevor dieser Drawdown kam, wir zu wenig auf die Makrokondition geachtet hatten. Also wir waren davor, jetzt nicht nur in den Kryptofonds, sondern auch in unseren Aktienfonds, wirklich sehr gut im Picking von den richtigen Assets, aber wir hatten einfach weniger ein Auge auf die Makrorisiken, die da auf uns lauerten. Und dann ab November, Dezember 21 hatte das natürlich einen überwiegenden Charakter oder Einfluss auf das Portfolio gehabt. Das heißt, da waren wir einfach zu wenig sensibilisiert auf dieser Ebene. Aber auf einer Picking-Ebene gab es natürlich auch Fehler. Zwei würde ich ganz gerne nennen. Das eine, einmal erstmal auf der Krypto-Asset-Seite, das war zum Beispiel Polkadot. Man muss dazu sagen, meine Investmentkarriere in Krypto hat auch aus einer Venture-Capital-Sicht angefangen. Ich war damals 2017 bei Project A Ventures und einer der ersten Krypto-Projekte, wo ich damals mein Go gegeben habe, da sollte investieren, war Polkadot. Project A konnte damals nicht machen, aus einer deutschen GPLP-Struktur heraus. Deswegen habe ich das privat gemacht. Das war auch das Tolle an Krypto. Man konnte letztendlich privat an quasi Venture Capital, ähnlichen Finanzierungsrunden teilnehmen und Upside profitieren. Damit hatte ich ein 30x gemacht und ich war dann letztendlich weiterhin in diesem Ökosystem drin, fand die technologische Entwicklung gut, das Team gut und wollte deswegen auch in unseren Kryptofonds und dazu Exposure aufbauen. Und das, was ich dabei übersehen hatte, war, dass die Technologie zwar wirklich sehr, sehr fein ausgearbeitet war, aber die wenig quasi Business Development betrieben hatten. Und am Ende, da kommen wir wieder zum Thema Ökosystem, Netzwerkeffekte. Wenn du versuchst, ein Ökosystem aufzubauen, aber nicht über diese kritische Masse kommst, dann hast du letztendlich nichts von Wert geschafft.
Es reicht nicht, das beste Produkt zu haben, wenn es keiner weiß.
Wenn es keiner weiß und keiner das nutzt. Und das hatte uns bei Polkadot einfach geschadet. Das heißt, dort, ich kam aus einer Perspektive, wo ich quasi privat Geld damit machen konnte. Ich habe weiterhin Upside gesehen, war auch privat weiterhin investiert in Polkadot und dachte, dass es auch für einen Fonds ein gutes Investment war, habe das dann in den Fonds gelegt und das hat dann letztendlich nicht gut funktioniert, aber auch unter anderem, weil dann der Makro-Drop eben auch kam. Also es war einfach im Marktumfeld her auch der falsche Pick.
So, noch gespannter bin ich natürlich, weil es einfach eher meine Welt ist, auf der Aktienseite.
Auf der Aktienseite ist Silvergate. Also einer der Kryptobanken, welche damals von allen Handelsplattformen genutzt worden ist und auch nicht nur eine Bank war, sondern eine Art Settlement-Netzwerk, das Send-Netzwerk angeboten hat, was, also wenn man US-Dollar oder Euro verschieben möchte von Bank A zu Bank B, dauert das typischerweise 1 bis 3 Arbeitstage. Man kann das nur innerhalb der Bank Arbeitszeiten an einem Tag durchführen, am Wochenende sowieso nicht. Und für einen Kryptomarkt, der 24/7 offen ist, war das viel zu langsam. Das heißt, bevor Stablecoins die Tragweite hatten, die sie momentan haben, gab es einfach von Silvergate dieses Send-Netzwerk, was es einem Finanzinstitut oder auch einem Trader, einem OTC-Trader es ermöglicht hat, quasi instant von A nach B US-Dollar zu verschicken. Das heißt, es war eine kritische Trading-Infrastruktur, die gerade in volatilen Zeiten umso wichtiger wurde, weil wenn du zum Beispiel mit Hebel arbeitest und du musst dann dein Kollateral anpassen, weil deine Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllt werden, dann musst du wirklich sehr, sehr schnell Geld hinschicken, bevor du dann einen Margin-Call oder sogar liquidiert wirst. Und deswegen war gerade auch in dem Drawdown 2022 diese Settlement-Infrastruktur extrem wichtig, weil die Leute die Volatilität managen mussten. Im zweiten Quartal hat Silvergate zum Beispiel enorme Profite erwirtschaften können. Wir haben daran partizipiert, das war eine unserer größten Positionen. Und das hat uns deswegen auch wahrscheinlich einen positiven Bias gegenüber diesem Unternehmen gegeben, was seine so wichtige Infrastruktur bereitgestellt hat, dass man es immer benötigen würde, auch in einem Bärenmarkt. Dann kam FTX. Und mit FTX kam
die Pleite der Kryptobörse.
Die Pleite
Sam Bankman-Fried.
Genau. die größte, die ja auch durch die Medien durchging. Ja. Und Silvergate war einer der Banken von FTX. Und deswegen gab es damals dann einen Bankrun, der darauf quasi basierend ausgelöst wurde. Und ich war da, glaube ich, einfach zu naiv und hatte mir gedacht, FTX-Untergang führt zu Volatilität, das führt zu Trading-Chancen und deswegen braucht man dieses Settlement-Netzwerk. Und ich habe unterschätzt, wie viel wichtiger eigentlich dieser mögliche psychologische Faktor war, der eben zu diesem Bankrun geführt hat. Und Silvergate wurde am Ende dann letztendlich nicht wegen dem Bankrun vernichtet, sondern auch aus regulatorischer Perspektive. Aber das war letztendlich nur ein Szenario, wo quasi ich ja da über meine Analyse auch des Balance Sheets etc. hinaus vielleicht einfach auf die psychologischen Faktoren hätte achten sollen. Und ich glaube, wenn man über die beiden Geschichten, also Polkadot und Silvergate, versucht, einen Bogen zu spannen, dann würde ich sagen, in jedem Erfolg steht auch irgendwie die Wurzel eines Misserfolges. Weil in beiden Situationen hatte ich davor eigentlich Profite generieren können. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wahrscheinlich ein bisschen overconfident in diesen Positionen.
Genau, der gute alte Overconfidence Bias. Ja. Sich ein bisschen zu viel zugemutet, ein bisschen zu viel zugetraut. Und das ist also sicher dann für dich ein Learning, bei jeder Entscheidung noch stärker zu hinterfragen, noch häufiger zu hinterfragen. Wir haben gehört, ihr schaut stärker auch auf Makrothemen inzwischen. Definitiv. Könnt ihr euch auch vorstellen, mal irgendwie zu sagen, Makro ist so unsicher, wir gehen jetzt mal richtig hoch in Cash?
Können wir uns sehr gut vorstellen inzwischen, ja. Ja, das haben wir damals auch nicht so stark gemacht, wie wir hätten machen sollen.
Nee, weil man sagt ja, man zahlt euch irgendwie 1, irgendwas Prozent an Gebühren und das will man ja nicht, dass ihr dafür das Geld ins Cash legt. Das ist immer so eine Erwartungshaltung. Aber es gibt halt Phasen, in denen dieses Cash am allersinnvollsten sein kann.
Das gibt uns halt Optionalität.
Selbst wenn es ja, das sagt auch Warren Buffett, ne? Ich meine, du siehst ja, 325 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, also ganz so viel habt ihr da nicht, aber trotzdem, es ist eine Form der finanziellen Freiheit und es ist ja auch bei Buffett nicht so, dass er denn ansonsten gar nichts hätte. Ja, und jetzt haben wir es doch tatsächlich geschafft, Buffett und Bitcoin in Einklang zu bringen. Und da freue ich mich ja, dass du uns da auch noch was mitgebracht hast, dass wir das künftig auch optisch bei weiteren Folgen hier im Studio tun können.
Wir haben hier eine kleine Bitcap mitgebracht.
Ja, also eine Kappe, die ich natürlich leidenschaftlich gerne aufsetzen würde. Aber nein, die kommt hier mit ins Studio zu all dem, was wir schon haben. Ich habe so ein bisschen Grundausstattung mitgebracht. Ja, und das sind tatsächlich hier die Entchen von Warren Buffett und Charlie Munger, Gott hab ihn selig, aus Omaha. Wir haben hier eine Dose von Warren Buffett Cola stehen. Tim Höttges hat uns ein Factbook der Deutschen Telekom mitgegeben. Nein, er hat uns eigentlich noch mehr mitgegeben, aber es war ein Weihnachtspulli. Naja, und den wollen wir jetzt hier nicht im Studio haben. Und wir haben jetzt hier seit neuestem eine Bitcap stehen. Ha, das hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank für diese Insights. Das Spannende für mich wird einfach sein, zu sehen, ob diese fortschreitende Awareness des Kryptomarktes, der Krypto-Economy, wenn wir jetzt die großen Linien wieder bemühen wollen, nicht auch mal irgendwann dazu führt, dass die Volatilitäten, diese irrwitzigen Schwankungen heruntergehen und dass dann dieses Wertspeicher-Narrativ ein bisschen besser unterfüttert wird und auch ein bisschen glaubwürdiger wird. Ansonsten wird es natürlich spannend sein, für uns zu sehen, was ihr uns zum heutigen Podcast, zur heutigen Asset Class Folge mit Han Wong von BitCapital sagt, was ihr uns schreibt in den sozialen Medien. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Sternchen und natürlich auch, wenn ihr weiter am Ball bleibt und uns abonniert. Für heute macht's gut. Tschüss aus Berlin.